Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Inside Camping. Mit dabei ist natürlich wie immer der liebe Marc von Bergprise.
Moin.
Und
hallo,
heute
hallo.
Ein Spezialgast mal wieder, nämlich der Daniel Beller von Klesana tatsächlich. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, der Marc hat sich vor kurzem erst eine Klesana bei uns einbauen lassen. YouTube-Video findet ihr bei Marc auf dem Kanal. Und heute
es ist so
haben
schön
wir
geworden. Entschuldige, es ist so schön geworden. Es ist so schön geworden. Endlich habe ich jetzt einen vollständigen Camper.
Das finde ich, also ich bin tatsächlich auch sehr stolz auf unsere Mitarbeiter, jetzt auch wenn Eigenlob immer ein bisschen stinkt. Aber wir dachten uns, es wäre eine super Idee, wenn wir gleich den Geschäftsführer von Klesana mit reinholen, den Daniel. Und ja, herzlich willkommen Daniel zu unserer schönen Podcast-Runde.
Ja, auch von meiner Seite vielen lieben Dank, dass ich mit teilnehmen darf und dass ich Teil der illustren Runde sein darf. Und ich kann tatsächlich, auch wenn ihr sagt, Eigenlob soll man nicht sagen, von der dritten unbeteiligten Partei in dem Moment tatsächlich auch sagen, ich habe selten eine Klesana schöner in eine Banksituation eingebaut gesehen. Also auch da wirklich Hut ab. Ist richtig, richtig, richtig toll geworden. Und für jeden, der das Video nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Ist wirklich ein schöner Umbau.
Das haben wir alle zusammen sehr gut einstudiert, ja.
Genau so.
Ich wollte gerade sagen, lasst uns alle mal unser Klo loben.
Richtig.
Ja, war alle super toll hingekriegt zusammen. Das war sehr, sehr schön. Nee, ich finde es tatsächlich ein sehr schönes Ergebnis. Ich war auch ein bisschen gebangt, wie es dann tatsächlich sein wird. Aber ich muss sagen, ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl, dass es funktioniert. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Aber das darf sich gerne...
Muss man jetzt für die Zuhörer nochmal sagen, also ein Klesana-Einbau ist natürlich eigentlich keine Hexerei, es sei denn, man kauft sich so ein Auto wie ich, nämlich einen Hümer Grand Canyon S oder einen Hümer MLT oder so, nämlich ein Fahrzeug mit so einer sogenannten Banktoilette. Da kannst du eben nicht einfach rausnehmen und diese L-Winkel-Klesana draufstellen und fertig ist der Einbau. Es ist tatsächlich ein bisschen mehr.
Ja, oder wie der Wolfgang so schön gesagt hat in unserer vorherigen Folge, er fühlt sich manchmal wie ein Bastler, weniger wie ein Handwerker. Ich mag den Begriff zwar nicht.
Man muss Künstler dazu sagen.
Künstler, genau. Ich mag den Begriff zwar nicht ganz, aber ich finde es trotzdem manchmal passend, weil wir natürlich immer mal auch Lösungen finden sollten. Und so war das natürlich auch bei deiner Banktoilette beziehungsweise bei dem Ausbau und dann dem Einbau der Klesana. Da haben wir dann tatsächlich auch hin und wieder mal Lösungen finden müssen, wo wir so nicht auf dem Schirm hatten, was aber alles mit einkalkuliert war.
Zwischendurch kam während des Einbaus einmal von dem Kollegen ein Oh, aha. Das, ist aber super schön geworden. Aber jetzt lass uns doch mal hier den Daniel. Daniel, wer bist denn du eigentlich? Erzähl mal was.
lieben gerne. Also ich bin Teil des Teams Klesana. Du hast vorhin gesagt, ich bin Geschäftsführer. Ich sage immer so gerne, ich bin der Letzte, der sich weggedrückt. Nee, so ist es tatsächlich nicht. Ich hatte das Glück, tatsächlich bei der Firma Klesana zu landen, zu einer Zeit, wo wir noch in einer Phase waren, wo wir dieses Produkt quasi so final entwickelt haben. Also raus aus der Medizin, rein in das Caravaning. Und ich bin eigentlich, sagen wir mal, Teil einer Gruppe von wirklich super guten Leuten, super tollen Menschen auch, die alle hinter dem Produkt stehen. Und das ist auch ein bisschen für uns, oder ich freue mich für jeden von uns tatsächlich jetzt auch, wenn ich mir überlege, dass wir vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren das erste Mal auf einer Messe parat waren und jetzt an einem Punkt sind, wo wir wirklich über einen Einbau reden. Also das ist so, wenn ich mir die letzten 3, 4 Jahre anschaue, ist toll, was da geschaffen wurde. Und genau, da muss ich sagen, da breche ich die Lanze für jeden bei uns im Team. Wir sind eine kleine Firma, du hast es ja eingangs schon erwähnt. Ich möchte uns nicht als Toilettenspezialisten bezeichnen, sondern auch wir sind in irgendeiner Art und Weise Bastler oder Künstler. Tatsächlich nur aus der Technikbranche. Also wir sind ein kleines Team von Ingenieuren und Entwicklern, die das schon seit über 10 Jahren machen, dieses Produkt quasi entwickelt haben für den Einsatz im Krankenhausbereich. Die meisten werden die Geschichte schon gehört haben und irgendwann ist tatsächlich ein großer Caravaning-Hersteller auf uns aufmerksam geworden und hat gesagt, wir finden die Idee gut von einer Toilette, die quasi komplett autark genutzt werden kann, die ohne Wasser funktioniert, aber natürlich in der Version, in der sie damals noch im Krankenhaus eingesetzt wurde, war die nicht kompatibel für die Fahrzeuge. Und dann haben wir uns da die Köpfe zusammengesteckt und haben uns auch wieder ein paar Jahre Zeit genommen und sind dann mit der Klesana C1 um die Ecke gekommen Und ja, ich bin derjenige, der quasi so ein bisschen damals die Markteinführung vorangetrieben hat, weil ich gesagt habe, wir dürfen stolz auf das sein, was wir als Team und als Firma geschaffen haben. Und dann haben wir das nach außen kommuniziert. Und das Schöne ist, es ist ja ein komplexes Produkt. Und unser Ansatz ist immer der, dass wir sagen, wir erklären mehr, als dass wir verkaufen. Liegt vielleicht auch im Naturell von uns an Technikern, weil wir jetzt nicht die geborenen Vertriebler sind. Aber umso schöner ist es tatsächlich, dass wir so langsam auch an einem Punkt sind, wo wir eben die Rückmeldungen von Nutzern hören. Und so war es ja bei dir auch, Marc. In dem ersten Fahrzeug hast du ja auch quasi die Klesana im Einsatz gehabt. Und wir sind also gar nicht mehr die, die jetzt sagen müssen, hey, ihr müsst euch mal überlegen, das ist so und so und so, sondern inzwischen ist es schon so, dass wir sehr viel Rückmeldung kriegen und dann mit den Leuten tatsächlich uns unterhalten können, wie denn die unterschiedlichen Nutzungsverhalten sind. Das ist spannend, was wir jetzt die letzten 2, 3 Jahre durchleben durften und vor allem auch, sagen wir mal, im Bereich mit Zusammenarbeiten, wo wir dann mit solchen kompetenten Fachhändlern auch zusammenarbeiten, wie jetzt beispielsweise mit euch, Philipp, bei Gyma, oder dann eben auch mit solchen interessanten Kunden, die dann auch wieder ein ganz anderes Nutzungsverhalten haben und auch sehr reflektiert über das System berichten, genau.
Aber jetzt sag mir mal, du sagst, ihr kommt so ganz selbstverständlich, ja, wir kommen ja aus dem Medizinbereich. Das hört sich ja, also wer die Geschichte kennt, ich kenne sie, muss ich ja zugeben, da ist es logisch. Aber für viele, die sagen, nee, ich suche ein passendes Campingklo und dachte jetzt über Trockentrennen
Ja.
nach oder sowas. Und dann kommst du jetzt mit einem Medizinprodukt um die Ecke. Wieso? Ganz kurz.
Also tatsächlich, das ist auch spannend. Wir sind gar nicht aufgewacht und haben gesagt, wisst ihr, was der Welt fehlt? Eine Toilette, die mit Kunststoffbeuteln funktioniert, und haben das dann entwickelt, sondern wir sind damals aus der Universität, also unser Konstruktionsleiter, der das von Anfang an betreut hat, der ist auch immer noch mit bei uns dabei, der hat das damals im universitären Rahmen quasi gestartet. Und es gab damals eine Ausschreibung vom Bundesamt für Umwelt in der Schweiz. Und diese Ausschreibung, die wurde deshalb gestartet, weil es eine sinkende Qualität von offenen Gewässern gab, also Seen und Flüsse. Vor allem diesbezüglich, weil eben Abwässer aus Spitälern in der Schweiz, also speziell jetzt überall da, wo chemotherapeutisch behandelt wird, wo Leute Kontrastmittel gespritzt bekommen, wo Leute Hormontherapien bekommen, das läuft durch die Kläranlagen durch, weil in der Kläranlage haben wir Mikroschlamm, der filtert alles an organischem Material raus, aber eben keine Medikamente und solche Rückstände, die eben chemisch basiert sind. Und es landet dann natürlich wieder in Flüssen und Seen. Und es war damals dann eine Ausschreibung vom Bundesamt für Umwelt, die gesagt haben, wir müssen eine Möglichkeit finden, eben für diese Leute, die auf Isolierstationen sind oder die dediziert behandelt werden, den Toilettengang separat aufzufangen und gesondert der thermischen Verwertung zuzuführen. Und da war quasi die Idee, okay, wir schauen uns an, was es für ein Trägermaterial braucht. Und da haben wir quasi damals diese Folienrezeptur entwickelt. Deshalb nennen wir das auch Hochbarrierefolie, weil der Anspruch einfach der ist, dass wir eine Infektionsbarriere haben. Also das, was drin ist, muss drin bleiben. Und die Folie gab es zuerst und dann haben wir quasi die Toilette drumherum gebaut. Also wir wussten damals schon, wir möchten das verschweißen. Das war die grobe Idee. Und das Konstrukt war einfach das. Wir haben geschaut, was ist ein adäquates Trägermaterial, wie muss das Polymer technisch aufgebaut sein, als dass es das, was drin ist, drin hält. Und dann haben wir die Toilette drumherum gebaut, die das verschweißen kann. Und das war eigentlich so die Idee, wie wir damals auf dieses Konzept gekommen sind.
Das heißt, ihr seid eigentlich quasi mit dem Umweltschutzgedanken angetreten und habt eine Toilette auf den Markt gebracht, die Plastikbeutel produziert.
Also tatsächlich, wenn wir ehrlich sind, kommen wir eigentlich aus dem Bereich Gewässerschutz. Das ist tatsächlich die grundlegende Intention
Interessant.
und das ist insofern auch spannend, weil wir jüngst auch ein kleines Seitenprojekt hatten. Also wir fokussieren uns gerade auf den Caravaning-Markt, aber in Nordrhein-Westfalen kam ein Kindergarten auf uns zu, der im Sommer so einen Bauwagen hat, wo die Kinder quasi draußen dann in so einem Waldkindergarten unterwegs sind. Und das ist zufälligerweise in einem Wasserschutzgebiet. Und da hatten die das Problem mit adäquaten Toilettenlösungen. Und dann haben die das gesehen, sind auf uns zugekommen und wir haben tatsächlich auch ein offizielles Zertifikat vom Land Nordrhein-Westfalen, das unser System für den Einsatz eben in diesem Bauwagen, in diesem Wasserschutzgebiet erlaubt,
Das
weil sie eben
kommt.
sagen, bei adäquater oder korrekter Nutzung ist sichergestellt, dass hier die Gewässerqualität nicht kompromittiert wird. Und das ist tatsächlich spannend, weil das ist so einmal dieser große Bogen, der dann wieder geschlossen wurde.
Da habe ich tatsächlich auch gleich mal eine Frage. Jetzt geht es vielleicht ein bisschen zu arg in die Materie rein, aber weißt du da schon, wenn wir jetzt mal von normalen Chemietoiletten ausgehen, wie da die Gefährdung ist oder die Verschmutzung fürs Wasser? Weil man leert die ja dann im Campingplatz auch einfach
Genau,
in den Abfluss oder in den
richtig.
Fäkalienabfluss runter. Aber ich habe jetzt auch schon öfter gehört, dass diese Chemie auch nicht unbedingt das umweltfreundlichste sein soll.
Ja. Also auch da ist es tatsächlich so, dass die Kläranlage, die bei den meisten oder an denen die meisten Entsorgungsstationen hängen, die kann nur bis zu einem gewissen Maß an Chemikalien verarbeiten. Man kennt ja die Geschichten, vielleicht hat es der ein oder andere auch selber schon erlebt. Wenn man im Sommer auf manchen Stellplätzen ist, dann werden die ab und an, wenn eben viel Betrieb ist, von der Kläranlage abgeschottet. Und dann hat man auch nicht mehr die Möglichkeit, die Kassette zu entsorgen, schlicht und einfach deshalb, weil man dadurch vermeiden will, dass die Kläranlage kippt. Und es ist wie bei allem so, die Dosis macht das Gift. Auch hier ist es so, wenn zu viel von den Chemikalien reinkommt, dann kann das kippen. Ich meine, es gibt heutzutage ja wahnsinnig viele grüne Alternativen, da ist das Problem weniger der Fall, aber tatsächlich ist es so, dass alles, was chemisch basiert ist, in dem Moment vom Klärschlamm in den Kläranlagen tatsächlich nicht verarbeitet werden kann. Und deshalb ist es so, wenn ich das kontinuierlich zuführe, dann habe ich eben die Situation, wie sie immer wieder entsteht, dass eben Stellplätze von den Kläranlagen abgesondert oder abgeschottet werden oder weggenommen werden, einfach damit sich quasi der Klärschlamm wieder erholen kann. Weil das organische Material da drin im Klärschlamm, also die Mikroorganismen, die werden dadurch zerstört. Und wenn ich dann quasi keine chemikalischen Bestandteile wieder zuführe, dann kann sich das wieder erholen. Also das heißt, im Endeffekt ist nichts anderes als ein lebender Organismus, den ich da in Form von diesem Klärschlamm habe.
Okay. Jetzt habe ich einen Kommentar oder mehrere Kommentare sogar unter meinem Video gehabt, die sagen, ja, Chemietoilette, Entsorgungsproblem habe ich da gar nicht. Das kann ich ja in jeden Gullideckel reingießen. Und da kam dann so die Frage auf zwischen den Followern auch, die dann gesagt haben, ja, geht das eigentlich? Und irgendjemand sagte, ja, wieso? Klar, läuft doch alles in die gleiche Kläranlage, ist doch egal. Kann man das?
Ja, Kanalisation und Kläranlage ist nicht dasselbe. Also tatsächlich ist es ja auch so, zum Beispiel diese ganzen Gullis, die ich habe, wenn der Regen abläuft, das läuft durch die Kanalisation und es wird dann im Endeffekt in Sickergruben geführt in der Regel. Also das heißt, ich möchte das Wasser jetzt zum Beispiel in der Stadt, es ist ja alles asphaltiert und da muss es abgeführt werden und dann läuft es weg. Und dann habe ich Sickergruben bzw. gewisse Bereiche, wo das Wasser im Endeffekt im Grundwasser versiegt. Und das ist genau das Problem. Wenn ich die Chemie da reinleere, dann landet die im Grundwasser. Also die wird im Endeffekt, die sickert und dann landet sie im Grundwasser. Und da ist genau das, wo ich sie nicht haben möchte. Bei einer Kläranlage so, die ist dediziert dafür da, dass sie eben, sagen wir mal, Rückstände rausfiltert. Und deshalb gibt es den Unterschied. Also das heißt, eine Kläranlage ist nicht gleich eine Kanalisation. Also da muss man tatsächlich unterscheiden. Nur wenn man es nicht sieht und wenn es weg ist, heißt es nicht, dass es durchs gleiche System läuft.
Ist
Ja.
es? Okay. Jetzt haben wir das Thema Plastik haben wir jetzt schon angesprochen. Das heißt, ihr verschweißt ja in einen Kunststoff und das ist
Genau,
vermutlich
richtig.
zeitgleich auch der größte Kritikpunkt an der Toilette.
Ja.
Da kommen immer wieder natürlich so alle möglichen Aspekte, die habe ich hier auch in den Kommentaren. Ich schaue da gerade rein und da stehen natürlich so Sachen wie, wie kann man das machen? Und da 10 Plastiktüten am Tag.
Ja.
Zeitgleich gibt es natürlich auch Leute, die sagen, du fährst mit 120.000 Euro Plastik durch die Gegend, verbrauchst 14 Liter Diesel und schimpfst jetzt über eine Plastiktüte. Wie steht denn ihr da so dazu?
Also, wir haben uns da wirklich sehr intensiv Gedanken gemacht, von Anfang bis Ende. Und das ist auch tatsächlich, wo ich immer sage, wir versuchen gar nicht mit dieser Toilette die eierlegende Wollmilchsau in irgendeiner Art und Weise zu kommunizieren, sondern ich sage immer, das System macht, was es machen soll und das macht sehr gut. Die Vor- und die Nachteile, die entstehen immer in Abhängigkeit vom jeweiligen Nutzungsverhalten. Und da können wir beispielsweise mal zwei Nutzungsverhalten gegenüberstellen. Wenn ihr jetzt eine fünfköpfige Familie seid, die im Endeffekt nur auf dem Campingplatz sind, dann macht es keinen Sinn, zu fünf die ganze Zeit auf diese Toilette zu gehen und dann diese Beutel wegzuschmeißen. Das macht aber auch keinen Sinn, die ganze Zeit auf die Kassettentoilette zu gehen, sondern auf einem Campingplatz habt ihr in der Regel eine Infrastruktur, da solltet ihr aufs Toilettenhäuschen gehen. Das ist das, was tatsächlich am umweltfreundlichsten ist. Jetzt kommen wir aber an den Bereich, wo wir uns tatsächlich gedacht haben, wo der Einsatz der Toilette am meisten Sinn macht, und das ist, wenn ich autark stehe. Weil wenn ich tatsächlich unterwegs bin, dann habe ich, also mein aktuell ist es so mit der Kassette, mein Volumen definiert, wie lange ich frei stehe. Mit zwei Kassetten kann ich doppelt so lang frei stehen. So, jetzt gehen wir mal davon aus, ich bin 4, 5 Tage unterwegs und die meisten, das kannst du vielleicht von dir auch sagen, schätzen ihren tatsächlichen Beutelverbrauch, den sie brauchen, sehr viel höher ein, bevor sie daran denken, als wenn sie die Toilette tatsächlich haben. Weil die Leute denken immer so, wie nutze ich die Toilette zu Hause, wenn ich 24 Stunden in meiner Wohnung bin? Im Camping ist es ja so, ich bin morgens, ich bin abends da, vielleicht mal mittags, aber ich mache ja in der Regel, bin ich aktiv unterwegs. Ich bin von mir aus Radfahren, Wandern oder irgendwo in der Stadt. Und spätestens dann, wenn ich essen gehe, dann gehe ich auch im Café auf die Toilette. Also das heißt, diese erste Erwartungshaltung, wie oft ich die Toilette nutze, viele werden enttäuscht, die kaufen sich am Anfang viele Liner und die brauchen sie nicht. Die haben dann sehr viel, was sie auf Lager haben. Aber der große Vorteil, und das ist das, was wir tatsächlich auch von einem unabhängigen Institut haben rechnen lassen, das findet man auf unserer Website. Wir haben geschaut, der durchschnittliche Normalsterbliche geht 8-mal am Tag auf die Toilette. 6-mal klein, 2-mal groß. Wir haben 8 von diesen Beuteln genommen und haben quasi gesagt, das ist die CO2, also das sind die Materialien, und haben dann rechnen lassen, was entspricht es an CO2, also rein jetzt von der Herstellung. Und dann kam ein Wert raus, der äquivalent ist mit der Fahrstrecke, die ich produziere, wenn ich 1,5 Kilometer mit einem Fiat Ducato fahre. Und der Mehrwert, den ich jetzt tatsächlich habe, ist tatsächlich, wenn ich freistehe und wenn ich dann nach 6 Tagen meine 2 Kassetten voll habe und dann von mir aus 15 Kilometer Umweg fahren muss. Diese 15 Kilometer, die mache ich jetzt, weil es Rechnen sehr einfach ist. Ja, dann habe ich im Endeffekt 10-mal die 8 Beutel, dann kann ich 80 Beutel produzieren. Jetzt sage ich bewusst Beutel und nicht Toilettengänge, weil du weißt selber, Marc, man kann vor allem über die Nacht 2-, 3-mal auch auf so einen Beutel gehen, also beim kleinen Geschäft. Und wenn ich jetzt mal schaue und wenn ich mal prüfe, in 6 Tagen mit 2 Leuten brauche ich keine 80 Beutel. Also da brauche ich auch keine 80 Toilettengänge.
Nee.
Und das ist ein bisschen dieses Thema, wo ich allein durch den Einsatz von dieser Folie und von der Tatsache, dass ich, sagen wir mal, unabhängig bin von der Entsorgungssituation, sehr viel CO2 einsparen kann. Und dann kommt ja noch der ganze Mehrwert dazu. Wir produzieren lokal in der Schweiz. Also das heißt, auch da den CO2-Fußabdruck, den dieses Gerät hat, bevor es eingebaut wird, der ist sehr viel niedriger als alles andere, was von mir aus Fernost oder auch aus Osteuropa kommt. Auch die Folie wird lokal produziert. Und was bei uns ganz wichtig ist, ihr braucht ja auch keine speziellen Pflegemittel. Also ihr könnt einen ganz normalen Haushaltsreiniger nutzen für die Toilette, weil das eben Material ohne Weichmacher ist. Es braucht keinen Tropfen Wasser zur Benutzung. Ihr braucht kein spezielles Toilettenpapier. Es kann jegliche Art an Hygieneartikeln, also egal ob Feuchttücher, Damenhygieneprodukte, in diesen Beutel eingeschweißt werden. Also wir möchten quasi den Nutzen minimieren auf, ihr braucht eine Folie. Punkt. Und das ist das, was man bei den anderen Systemen gar nicht oder oft nicht sieht. Eben das Thema, ich brauche Wasser, ich brauche einen speziellen Zusatz, ich brauche spezielles Reinigungsmittel, ich brauche spezielle Komponenten, zum Beispiel Silikonspray, um das Ganze einzuwintern. Also wenn ich quasi diesen Fächer aufmache, dann sehe ich, was ich alles spare an zusätzlichem Verbrauchsmaterial. Aber die Quintessenz des Ganzen, wo ich sage, wo tatsächlich der ökologische Mehrwert ist, ich brauche keinen Tropfen Wasser, und wenn ich wirklich autark unterwegs bin, habe ich die Möglichkeit, über mein Nutzungsverhalten trotz Einsatz dieser Folie sehr viel CO2 einzusparen. Und warum nutzen wir aktuell noch die petrochemische Folie? Also das ist tatsächlich rohölbasiert. Wir forschen auch an biobasierter Folie. Wichtig ist tatsächlich, dass wir nicht die Barriereeigenschaft der Folie in irgendeiner Art und Weise reduzieren möchten, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr das Ding aus dem Auto wegschmeißt in den Mülleimer, dann soll das auch in diesem Mülleimer dicht sein. Und zwar nicht nur einen Tag oder ein paar Stunden, sondern Wochen. Weil ihr nicht möchtet, dass in der Kommune, in der ihr es entsorgt, die Leute, die dann sich damit beschäftigen müssen, oder die Abfallentsorgungsfirma, dass die irgendwelche Probleme hat oder dass es zu Infektionen kommt. Und ich sage auch immer, bei uns in den Breitengraden bei 25 Grad Temperatur und 20-30% Luftfeuchtigkeit halten viele Systeme. Aber wir müssen weiterdenken. Wir haben, wenn wir in den Mülleimern sind, sehr viel höhere Temperaturen und sehr viel höhere Luftfeuchtigkeit. Also unser System ist ausgelegt auf 30, 40, 45 Grad mit bis zu 80% Luftfeuchtigkeit. Da sagt jeder, braucht ihr doch nicht, ihr spinnt doch. Aber wenn es in einer schwarzen Mülltonne drin ist oder in diesen Stahlmülltonnen, genau da drin habt ihr eben diese Situation, und genau da drin soll es halten. Und es ist uns wichtig, ja, dass egal wo dieser Beutel entsorgt wird, egal wie die Umgebungstemperaturen sind, das, was drin ist, hat drin zu bleiben. Niemand soll mitkriegen, was drin ist. Niemand soll in irgendeiner Art und Weise belästigt werden. Das sind so diese zwei Komponenten. Das ist der Kompromiss, den wir eingehen, wo wir sagen, noch ist die petrochemische, der petrochemische Anteil das, was wir brauchen, um diese Barriere sicherzustellen.
Man muss ja auch einfach sagen, da gibt es ja verschiedene Philosophien einfach. Ja. Es gibt jetzt die Trockentrenntoilette, aber da habt ihr halt auch das Problem, dass ihr halt auch immer stark mit den Fäkalien in Kontakt seid, beziehungsweise müsst halt
Absolut.
gucken, dass es ordentlich gereinigt wird, ordentlich entleert wird und so weiter. Das ist halt ein Luxus, den man mit den Tüten einfach nicht hat. Ich habe jetzt tatsächlich noch keine Klesana getestet, aber das würde mich jetzt auch mal stark interessieren. Wie testet ihr die Dinger? Also geht da von euch, ja ohne Scheiß, geht da jetzt wirklich von euch mal
Ja.
jemand dann auch ordentlich mal auf Toilette und
Ja, ohne
testet
Scheiß
das?
geht das nicht.
Ja, also tatsächlich in der Entwicklung, also in der Entwicklung gab es natürlich ein Separé und natürlich wird es getestet, aber es hat sich ein neutraleres Medium als sehr gute Referenz durchgesetzt, und zwar Knoblauchwasser.
Knoblauchwasser, okay.
Ja. Ja,
Das ist ja
weil das
locker, das ist ja
tatsächlich
schlimmer
ex.
als,
Ja.
als Fäkalien wahrscheinlich.
Also tatsächlich ist es so, Knoblauchwasser riechst du sehr viel schneller durch. Und das war auch das, wo wir, was wir mit dem machen. Wir testen natürlich auch unterschiedliche Beutel, Anpassungen der Rezeptoren. Und das, also rein aus Infektionsschutzgründen geht es natürlich auch nicht, dass wir das immer live testen, sondern Knoblauchwasser ist rein von der Durchlässigkeit sogar schärfer, und das ist ein sehr guter Wert, weil es gibt ein Problem bei dieser ganzen Thematik. Geruch lässt sich nicht messen.
Echt?
Ach so.
Nee.
Okay.
Geruch, also es
Okay.
gibt kein Messmittel für Geruch. Es ist absolut subjektiv.
Mhm.
Ich komme auch aus einem Bereich, also in meinem früheren Leben, da war ich bei einer Firma, die Materialaufbereitung macht, also Extrusion, und da war ich auch für Biokunststoffe verantwortlich. Das ist auch mit ein Grund, warum ich, sagen wir mal, in diese Firma und in diese Schiene reingerutscht bin. Und wir hatten damals bei den Versuchen tatsächlich bei größeren Firmen, wenn es zum Beispiel ging, Dichtmittel herzustellen oder dann auch Klebstoffe, die im Automobilbereich eingesetzt wurden, dann gab es immer dediziert Verantwortliche, die gerochen haben. Die haben quasi an dem Rohmaterial, das aus der Extrusion kam, gerochen und gesagt, na, da fehlt noch ein bisschen, es
Du
passt noch nicht. Weil es
hast
lässt
jetzt
sich
aber
nicht messen, und das ist
niemanden
ganz
oder
spannend.
ihr habt jetzt aber keinen Kollegen, der dafür verantwortlich ist, an den Beuteln zu riechen, oder?
Also, das machen bei uns alle, mitgehangen,
Oh je. Also Augen auf bei der
mitgefangen.
Berufswahl.
Ich stelle mir das auch so geil vor, wenn du dann mal auf Toilette musst, dann sagst du ja, komm, jetzt ich teste jetzt einfach mal wieder unser Produkt hier so durch.
Also,
Habt ihr
das
das
ist
in den
tatsächlich
öffentlichen
wahrscheinlich
Toiletten
dieser
bei
Witz,
euch?
den wir am alleröftesten hören. Ja.
Ja, das glaube ich.
Ja, und
Habt
auch
ihr
wir haben, genau.
normale Toiletten bei euch am Standort? Das muss ich jetzt natürlich noch
Ja.
wissen.
Also selbstredend, in wesentlich geringerer Anzahl, aber natürlich ist es auch da so. Also wir
Meins.
proklamieren ja auch nicht, dass wir sagen, klebt eure Toilette zu Hause zu und nutzt die Klesana, weil auch da, wir haben ja ein funktionierendes System. Deshalb, ich sage auch, wenn jetzt jemand viel auf Campingplätzen unterwegs ist oder auf Stellplätzen, das ist die perfekte Alternative, wenn ich nachts mal muss oder wenn ich tatsächlich irgendwie Magen-Darm habe. Auch dafür muss man ehrlich sagen, wir haben so viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die krank wurden im Urlaub und die gesagt haben, die Klesana hat uns sprichwörtlich den A gerettet.
Ja.
Weil ansonsten ist es halt so, es gibt halt
Stimmt,
nichts
ja.
Hygienischeres. Und da sage ich, wenn ihr auf dem Campingplatz seid, natürlich nutzt man die ganz normalen Sanitäranlagen. Aber wenn es nachts eben mal nicht möglich ist oder wenn wirklich hier Kinder an Bord sind und was nicht funktioniert, das Schöne an der Klesana ist, sie ist immer parat. Ich muss nichts vorbereiten, ich muss nichts nachbereiten. Ich drücke auf den Knopf. Und sie ist danach genauso sauber wie davor. Ich springe aus dem
Ich hatte.
Fahrzeug, und das ist für mich auch ein Riesenmehrwert, wenn ich jetzt mal sage, okay, ich will jetzt in 2 Stunden oder in einer Stunde irgendwo ab in die Berge. Kein Tropfen Wasser ins Fahrzeug, sommers wie winters. Das, was ich zum Trinken brauche, nehme ich mit. Und die Toilette ist parat, immer.
Ich muss gestehen, ich hatte tatsächlich einmal die Situation, dass ich ein, darf man das hier sagen, ohne ein kotzendes Kind im Auto hatte. Und da, ganz ehrlich, ich habe die Klesana geliebt dafür, ne? Es geht dann halt einfach. Man kriegt das irgendwie hin. Und das willst du tatsächlich mit einer Chemietoilette oder irgendeiner anderen und auch mit einer Trockentrenn bitte nicht. Also ich hab's ja schon mal gesagt, ich bin nicht derjenige, der in die Eurobox kackt. So.
Aber da ist ja, wie gesagt, wie jedem Tierchen sein
Genau.
Pläsierchen. Und das Schöne ist auch da,
Mensch.
das sehe ich auch ein bisschen als unsere Mission in dem Ganzen. Wir möchten nicht missionieren, sondern wir möchten erklären. Weil es ist so ein neues Produkt und wir können von niemand erwarten, dass er das anschaut und sagt, ich verstehe es und ich finde es gut oder ich finde es schlecht, sondern wir müssen quasi immer Informationen bereitstellen, sodass jeder all das, was er braucht, kriegt, um sich wirklich eine objektive Meinung bilden zu können. Und wenn er das gut findet, freut es uns riesig. Wenn nicht, ist es auch fein.
Also ist euer Ansatz gar nicht zu sagen, ihr wollt der Standard-Toilettenanbieter in jedem Wohnmobil sein?
Ich glaube, das wäre vermessen.
Ja, ich glaube, das geht
also
auch gar nicht.
Also tatsächlich, ja, genau.
Was ich auch festgestellt habe, da ist immer so viel, ja, so viel Ideologie hinter den Themen in unserer Branche.
Genau.
Ich glaube, da wirst du den einen oder anderen gar nicht überzeugt bekommen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber es ist geil, muss man einfach so sagen, dass es auch mal mehr Systeme gibt als diese klassische Chemietoilette, die wir jetzt schon seit über 30, 40 Jahren in den Fahrzeugen drin haben.
Und auch ich muss sagen, ich verstehe das Konzept von einer Kassettentoilette. Ich bin ja auch in eine Campingfamilie reingeboren. Ich komme aus Oberschwaben und da kommt man gar nicht vorbei, irgendwie mit dem Caravaning zu tun zu haben. Und meine komplette Familie arbeitet da. Und ich habe zwei Brüder und wir sind mit Caravaning aufgewachsen. Hey. Und bei uns hieß es immer, wer auf die Toilette geht, leert sie zuerst. Und wahrscheinlich in 15 Jahren Camping sind wir vielleicht 5-mal auf die Toilette gegangen. Aber es hat trotzdem funktioniert. So, und ich muss auch sagen, ein System, das sich 40 Jahre lang durchsetzt, ja, als das bestimmende System im Standard, das kann so schlecht nicht sein. Also das ist das Letzte, was wir wollen, ist sagen, jetzt kommen wir um die Ecke und wir haben das Rad neu erfunden und alles andere ist schlecht. Ganz im Gegenteil, unser Ansatz ist zum ersten Mal der, dass wir sagen, wir möchten nicht, dass sich der Camper nach der Toilette richtet, sondern andersrum. Weil, also auch spannend ist, wir werden ganz oft gefragt, wie viel Beutel gehen denn bei euch in die Schublade? Und es kommt, weil, ich habe es vorhin gesagt, das Volumen bestimmt, wie lange ich freistehen kann. Je mehr Platz ich habe, je mehr ich sammeln kann, desto länger kann ich freistehen. Und ich frage dann immer rück, wie oft bringt ihr den Müll weg? Und da kommt die Antwort, ohne dass da quasi rückgeschlossen wird, was ich eigentlich will, ja alle 2 bis 3 Tage. Und dann sage ich, seht ihr, ihr müsst nicht warten, bis die Toilette euch sagt, ihr müsst sie entleeren. Wenn ihr den Müll wegbringt, schmeißt die Beutel rein. Und das ist so dieses Ding. Und selbst wenn ich mal eine Woche oder 2 Wochen den Müll nicht wegbringe, dann lege ich die zur Seite. Aber die Toilette, ich möchte nicht, dass sich die Leute von unserer Toilette sagen lassen, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern ganz im Gegenteil. Die Toilette hat zu funktionieren, die hat einzuschweißen und wenn ich es entsorgen will oder wenn ich einen Dienstgang mache, schmeiße ich es weg und wenn nicht, dann bleiben die halt liegen. Ich muss mich nicht drum kümmern, das ist das Schöne.
Ich habe tatsächlich neulich einen...
Ja, also ich wollte gerade sagen, es klingt ja auch ein bisschen doof, dass die Toilette einem sagt, was man zu tun und zu lassen hat, da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf.
Vor allem... Jetzt habe ich Photovoltaik auf dem Dach, ich habe wirklich Batteriekapazitäten noch und nöcher. Und dann habe ich immer noch so ein Ding, das da quasi thront in meiner Nasszelle mir dann irgendwo doch sagt, wie ich meine Autarkie leben kann oder eben nicht.
Stimmt also, schon, ja. Guter Punkt.
Genau.
Ich habe tatsächlich neulich einen Follower getroffen, der sagte, Mensch, ja, wir haben ja auch eine Klesana, habt ihr ja auch. Und der hat erzählt, er hat tatsächlich jetzt über den Winter die Klesana-Beutel in der Heckgarage vergessen. Und es ist tatsächlich nichts damit gewesen. Also um dich zu beruhigen, Daniel, es hält tatsächlich. Scheint so zu sein. Sehr aber jetzt habe ich trotzdem noch mal ein Thema, was mir hier auch in meinen Kommentaren immer wieder kam. Und zwar gibt es für mich ist das so ein bisschen die Spinne in der Juckerpalme, die Behauptung, dass einige Campingplätze sagen, keine Klesana-Tüten in den Müll. Was ich kenne, sage ich jetzt auch gleich dazu, sind Schilder, auf denen steht, keine Plastiktüten mit Fäkalien. Ja. Ich weiß auch, wohin das oder wo das herkommt. Ich habe ja so ein paar Vanlifer im Umfeld und da gibt es einige, die tatsächlich auch Hundetüten nutzen und die möchte ich ehrlich gesagt auch nicht im Campingplatz Müll haben. Ist euch da mal irgendwas zugetragen worden, dass es Campingplätze gibt, die sagen, keine Klesana-Beutel in den Müll oder?
Ja, also genau, tatsächlich haben wir das ein oder andere Mal Fotos von Leuten bekommen, die dann quasi sagen, so pass auf, hier steht beim Müll ein Schild. Das steht aber, also lustigerweise war es noch nie keine Klesana-Beutel, sondern steht zum Beispiel dran, keine Beutel mit Urin. So.
Ja.
Und was immer super interessant ist, weil das allererste, was ich sagen muss, wir erfinden das Rad ja nicht neu. Ihr müsst euch überlegen, so wie Trockentrenntoiletten bis dato entsorgt werden, werden unsere auch entsorgt. Nur mit dem Unterschied, es riecht nicht. Und mit dem Unterschied, unsere Beutel, wir haben die ausgelegt auch auf eine Druckbelastung von 120 Kilo. Also weißt du, es ist ja im Endeffekt nichts anderes. Aber die Frage ist tatsächlich, was ist die Ursache für die Aussage? Das können 2 oder 3 Gründe sein. Nummer 1 kann es das Thema Gewicht sein. Dass beispielsweise der Stellplatz sagt, hey, ich muss meinen Restmüll nach Gewicht zahlen. Und dann verstehe ich vollkommen, dass der sagt, ich möchte das kleine Geschäft nicht separat abgeführt haben oder ich möchte nicht, dass die Flüssigkeit separat abgeführt wird. So, da hat man immer die Möglichkeit, und das gibt es ja auch bei uns, diesen sogenannten Flüssigeinsatz oder Pipi-Box oder Urineimer, da gibt es verschiedenste Namen dafür, den zu nutzen, dass ich so mein kleines Geschäft separat abführe oder dass ich tatsächlich die Klesana nur fürs große Geschäft nutze. Es gibt die andere Variante, wenn jemand sagt, wir möchten nicht Gefahr laufen, dass wenn der Beutel beschädigt wird, weil bei uns auch von mir aus Scherben oder spitze Gegenstände im Müll landen, dass da Flüssigkeit austritt. Und auch da gibt es bei uns natürlich eine Lösung, und zwar diesen Superabsorber, den kennst du bestimmt auch. Der macht im
Klar.
Endeffekt, das müsst ihr euch vorstellen, ist genau dasselbe Material wie in den Babywindeln. Wenn ich das mit zugebe, da bindet so ein Absorber 500 Milliliter an Flüssigkeit. Ich habe eingangs zu Beginn mal gesagt, viele Kunden gehen gerade über die Nacht mehrmals auf die Toilette beim kleinen Toilettengang. Die schmeißen in der Regel einen Absorber rein und dann habe ich keine Flüssigkeit. Das hat zwei große Vorteile. Das, was wir als Uringeruch wahrnehmen, das ist eigentlich immer nur der Harn aus der Oberfläche, also quasi die Oberfläche dieser Urinpfütze, sage ich jetzt mal, reagiert mit dem Wasser in der Luft. Und das ist dieser Geruch, den wir wahrnehmen, das Ammoniak. Wenn ich allerdings die Flüssigkeit gebunden habe, habe ich keine reaktionsfähige Oberfläche. Das heißt, es riecht nicht. Und auch da ist es so, das kannst du am besten mal ausprobieren. Mach 200-300 Milliliter Wasser rein, schmeiß den Absorber rein und dann stich mit einem Messer in den Beutel. Du wirst sehen, es wird kein Tropfen Flüssigkeit rauskommen. Und das Spannende ist, wenn wir dann, wir hatten auch auf der Messe, auf der CMC, zwei Stellplatzbesitzer, die genau das moniert haben. Und dann haben wir gesagt, aber was haltet ihr denn davon? Also meine Frage ist dann immer, dürfen bei euch Windeln entsorgt werden? Ja, aber das ist ja was ganz anderes, da kann ja nichts auslaufen. Und dann habe ich denen gezeigt, wie das mit dem Absorber funktioniert. Und dann haben sie gesagt, hey, wenn das so entsorgt wird, ist das kein Problem. Also das Thema generell ist, ich verstehe vollkommen diese Argumentation, warum man das nicht möchte. Die Frage ist tatsächlich, was ist die Ursache? Wenn es rein nach dem Gewicht geht, dann sage ich, ist absolut richtig. Es gibt diese Plätze, die das Ganze nach Gewicht zahlen. Ich kenne jetzt nicht viele, bei denen das so ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber da verstehe ich das. Wenn es jetzt Leute sind, die sagen, wir haben Angst, dass das Ganze platzt, ja, dann ist es eine Sache, wo ich sage, da kann man Absorber zugeben. Und das nächste bei dem Thema Gewicht ist ja spannend. Auch wenn ihr Trockentrenntoiletten habt, dann habt ihr ja noch mehr Gewicht, weil da Streu mit dabei ist. Das ist ja bei unserem Konzept, es ist wirklich nur der Inhalt. Das ist ja das Wenigste. Wir haben weder Wasser noch Streu oder sowas dazu. Vom Gewicht, was entstehen kann, ist es das Kleinste. Man hat immer nur das Gefühl, dass es mehr ist, weil eben einzelne Beutel portioniert werden. Aber tatsächlich, also die Frage in dem Kontext ist immer, was ist der Grund? Und wir wissen auch schon von ein paar Stellplätzen, die sagen, wir haben gar keinen Schmerz damit, dass die Klesana, oder dass die Klesana-Beutel entsorgt werden. Die haben sogar einen separaten Mülleimer dafür. Weil sie sagen, hey, schmeiß die Sachen hier rein, wir haben da gar kein Thema. Es riecht nicht raus. Ja? Die Angst von vielen ist immer die, dass sie sagen, okay, wenn da ein Beutel drin landet mit Fäkalien, das riecht direkt. Da muss ich sagen, da sind wir zum Beispiel auch noch in der Pflicht, da auch ein bisschen besser zu kommunizieren. Wir haben spannenderweise gerade mit einem Verein, der nennt sich, kann ich vielleicht gerade mal Flyer, wobei gut, im Podcast sieht man ihn eh nicht. Das ist Wohnmobilland Schweiz. Und zwar ist das eine Vereinigung, die setzt sich ein für den Ausbau der Stellplatzinfrastruktur. Weil die sagen, hey, wir als Camper haben im Winter hauptsächlich nicht die Möglichkeit, auf Stellplätze zu gehen, weil da gibt es keine Sanitäranlagen. Und die sagen dann zum Beispiel mit gewissen, und da geht es nicht nur um unser System, sondern mit gewissen Toilettensystemen, möchten wir quasi den Leuten wie eine Art Vignette oder sowas geben, dass da wirklich dediziert bewusst ist, okay, die haben ein System, wo sich der Toilettengang sauber entsorgen lässt und der wird dann auch abgeführt. Und dann kann quasi auch sowas wie, also egal ob Stellplätze oder bei uns gibt es ja Landvergnügen, blauer Hahn, wie es alles heißt, für sowas kann es genutzt werden. Und die setzen sich quasi dafür ein, weil sie sagen, hey, wenn man weiß, wie man das entsorgt, ja, dann erzeugt es eher einen Mehrwert. Also ich verstehe vollkommen, warum da eine gewisse Vorsicht auch von den Stellplatzbetreibern herrscht. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass, also wir möchten niemanden zu irgendwas zwingen, wir müssen da tatsächlich auch aufklären. Nicht missionieren, sondern aufklären, dass wir erklären, wie kann man die Klesana nutzen. Und es trifft sowohl die Kunden- oder die Camperseite als auch die Stellplatzbetreiberseite, dass jeder weiß, was der Grund ist und wie, sagen wir mal, in dem Moment auf Basis des Grunds tatsächlich die Entsorgung trotzdem gelöst werden kann. Aber das ist so ein Schritt nach dem anderen. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Kunden das annehmen und jetzt werden wir auch an einem Punkt kommen, wo wir mit den Stellplatzbetreibern einfach eine Aufklärung machen müssen. Weil was wir vor 3 Jahren nicht von den Kunden erwarten können, können wir jetzt auch nicht von den Stellplatzbetreibern erwarten.
Klar.
Die haben ein anderes Geschäft, die müssen sich mit anderen Themen beschäftigen. Da wird sich niemand die Zeit nehmen, im Detail stundenlang nachzulesen, wie funktioniert dieses System, sondern die sehen im ersten Moment, was ihnen vielleicht nicht gefällt oder wo sie gewisse Vorurteile dagegen haben. Und dann wird natürlich in dem Moment gesagt, man darf es nicht. Aber die Frage ist immer, was ist der Grund? Und bis dato gab es noch keinen, mit dem wir nicht, also wenn wir darüber die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen, zu sagen, hey, aber dann macht es doch Sinn, das so und so und so zu nutzen oder so und so und so zu entsorgen. Weil wie gesagt, wir erfinden keine neue Entsorgungsmöglichkeit. Es gibt da draußen Zehntausende von Trockentrenntoiletten, die genauso entsorgt werden wie unser System. Windeln, Hundekotbeuteln, alles gleich, nur mit dem Unterschied, bei uns riecht es nicht.
Und dieser Superabsorber, wie den du angesprochen hast, das ist sozusagen wie so eine Kugel oder die werfe ich dann einfach, also für die Zuschauer oder Zuhörer, werfe ich dann einfach in die Tüte mit rein oder wie sieht das aus?
Genau, das musst du dir eigentlich so vorstellen wie so ein Spülmaschinentab.
Ja,
Das hat auch drumherum,
gut.
also das ist so ein kleines Beutelchen und da ist weißes Granulat drin. Und dieses Beutelchen, ich sage deshalb Spülmaschinentab, weil wir auch so eine Polyvinylalkohol nennt sich das. Das ist eine Biofolie
Die
drumherum,
sich
bei Kontakt mit
auflöst.
Wasser löst die sich
Ja,
auf, genau.
okay.
Und dann ist es wirklich so eine richtig weiße, gelartige Masse. Das sieht ein bisschen aus wie Kunstschnee. Und ich kann es in die
Nice.
Hand nehmen und zerdrücken.
Lecker.
Wenn er es mit Wasser macht, gern. Und es ist von der Funktion her nichts anderes als Leinsamen. Wenn er da die in Wasser einlegt, die haben eine gewisse
Ja,
Absorptionsfähigkeit, die
okay.
binden einfach Flüssigkeit.
Flohsamenschalen.
Und da, ja, zum Beispiel, genau. Nur das wäre zu schade, das würde ich nicht in die Toilette kippen.
Die sind ja
Genau.
für die Verdauung und nicht für die Toilette.
Richtig, genau. Genau.
Jetzt sind wir, glaube ich, irgendwie, ja, also jetzt finden wir, glaube ich, alle das Klo gut. Jetzt wissen wir aber das Thema, es gibt einen Krähenfuß bei der Toilette, den spreche ich jetzt einfach mal ganz bewusst an. Das ist das Thema Einbau. Das ist ja so, also ich glaube, wenn man so eine normale Toilette hat, dann geht das relativ einfach und jeder kann sich vorstellen, man bestellt die Klesana. Es gibt ja zwei Varianten, ne? Vielleicht kannst du dazu gleich noch was sagen.
Genau.
Und bei den meisten üblichen Wohnmobilen passt diese L-Variante mit diesem L-Adapter rein. Und dann gibt es da das Thema Stromanschluss. Und das ist ja irgendwie
Genau.
so ein
Ja.
bisschen, magst du da
Also
kurz was dazu
grundlegend
sagen?
lieben gern. Also diese zwei Varianten, die du angesprochen hast, eine, das wird wahrscheinlich die sein, die bei den meisten Toiletten passt. Das ist die sogenannte Variante mit L-Adapter. L-Adapter, warum? Dieser Sockel, auf dem die Toilette platziert wird, sieht aus wie ein L. Und wir haben das konstruktiv einfach auf Basis der gängigsten Modelle vom Branchenprimus ausgelegt, und zwar der C220 und C260 Serie von Tedford. Das
Okay.
heißt, die sind grundrisskompatibel, egal ob in der Duschtasse oder nicht. Die alte raus, die neue rein, das Loch in der Wand wird verschlossen. Und dann kommt aber die Krux, und es ist tatsächlich auch der Grund, warum wir über den Fachhandel diese Toilette anbieten. Also das heißt, wir treten als Hersteller auf und vertreiben das Ganze aus der Schweiz. Zollbedingt über den Großhandel und dann wird die Toilette vom Fachhandel verkauft und eingebaut, weil ich für diese Verschweißung kurzfristig einen relativ hohen Spitzenstrom brauche. Da reden wir über 22 Ampere. Das hört sich sehr viel an. Wenn man sich tatsächlich aber mal anschaut, was der tatsächliche Stromverbrauch ist, dann merkt man, so ein Prozess dauert circa 60 Sekunden, also so ein Schweißprozess. Der Strom liegt nicht über die ganzen 60 Sekunden an. Also wir reden bei einer Schweißung von 0,55 Wattstunden. So, um mal einen groben Daumenwert rauszukriegen, bei einer Schweißung, also 10 Amperestunden. Nicht 100, sondern 10 Amperestunden. Also so eine kleine Motorradbatterie. Da kriege ich, wenn ich mit einer Schweißung rechne, knapp, sagen wir mal, 200 Schweißungen raus. 200 aus einer 10
Okay.
Amperestunden Batterie. Das ist nur, um dieses Verhältnis zu schaffen. Das bedeutet, ich vergleiche das auch immer gern wie bei einem Ofen zu Hause. Jeder weiß, der sich eine Pizza macht, meinen Ofen habe ich innerhalb von 20 Minuten auf 250 Grad hochgeheizt. Aber bis das Ding abgekühlt ist, braucht es ein paar Stunden. Der dreht immer noch nach. Und genauso ist es bei uns beim Schweißen. Wir brauchen einmal diesen größeren Querschnitt, da komme ich gleich drauf zu sprechen, um schnell auf Temperatur zu kommen. Dadurch im Endeffekt über diese unterschiedlichen Polymerschichten, also über Temperatur, bringen wir quasi dazu, die Polymerketten sich neu anzuordnen, zu verfestigen, und dann warten wir. Und warum warten wir? Wir müssen warten, bis die Temperatur aus dem Kunststoff rausgeht, die Polymerketten sich verfestigt haben, dann haben wir wirklich eine neue Materialstruktur. Deshalb reden wir vom Verschweißen. Und dann lässt sich das auch nicht mehr auseinanderreißen. Und von diesen 60 Sekunden sind 95% Wartezeit und der Rest ist dieser kurzfristige Strom. Und weil wir eben mit 12 Volt arbeiten im Fahrzeug, also geringe Spannung bei einem hohen Strom bedeutet, wir haben viel Verlustleistung. Dementsprechend muss das Kabel dick ausgewählt werden. Und da ist es so, da richten wir uns nach den Werten in der Literatur und da empfehlen wir zum Beispiel immer 10 Quadrat bis 8 Meter Kabellänge. Und wenn es noch länger ist, aber das sind dann die ganz großen Fahrzeuge, 16 Quadrat. Das Schöne ist tatsächlich aber, da muss ich eigentlich so gut wie kein Endkunde Gedanken darüber machen, weil für sowas gibt es ja genau diese sehr kompetenten Fachhändler wie den Glimmer. Und ich glaube, wo sich der eine oder andere sagt, bei 10 Quadrat habe ich ein bisschen Angst, wie kriege ich denn das gekrimmt? Da kann ich dir, Philipp, wahrscheinlich nur ein müdes Lächeln abbringen, weil wer schon mal einen Wechselrichter eingebaut hat, der geht mit ganz anderen Querschnitten um.
Ja, klar, natürlich. Ich meine, das haben wir ja auch
Ja.
gemerkt. Das war ja natürlich schon eine Herausforderung und es wird mit Sicherheit auch bei jedem Fahrzeug eine andere sein. Da musst du einfach gewisse Dinge anpassen und wenn ich da meine Handwerkskunst dann betrachte, dann werde ich da schnell an die Grenzen kommen und so wird es mit Sicherheit vielen Do-it-yourself-Leuten auch gehen und wir haben halt die Werkzeuge da und das Fachpersonal. Und das werden andere Händler auch haben. Deswegen ist es für mich auch absolut sinnvoll, das beim Fachhandel machen zu lassen. Wenn man es ordentlich gemacht haben möchte, wenn man sich selber rantraut, go for it. Aber ich kann es auf jeden Fall nicht empfehlen.
Genau, und diese zweite Variante, von der du vorhin noch gesprochen hast, dieser Rundzirkel, das ist tatsächlich das, was ihr ja auch beim Mark eingebaut
Genau.
habt. Der Rundzirkel, das müsst ihr euch so vorstellen bei der Toilette, ist ja, es besteht nicht die Notwendigkeit, die Schublade oder irgendwas durch die Wand zu entnehmen. Das heißt, ihr könnt die frei im Raum platzieren. Und das Schöne bei der Banktoilette ist, die wurde rausgenommen, dann wurde im Endeffekt die Öffnung in der Wand vertäfelt und mit diesem Rundsockel kann die Toilette dann frei platziert werden. Die Spezialität bei Mark war, die Banktoilette ist in der Duschwanne. Und der Grundriss der Banktoilette ist schmäler als der Durchmesser von unserem Rundsockel. Und um das natürlich in einer Art und Weise nutzen zu können, als dass Mark danach auch noch duschen kann, weil dafür ist die Duschkabine ja da, ohne dass er Gefahr läuft, dass das Wasser sich den Weg im Zwischenboden findet, macht es natürlich nur Sinn, so einen fachmännischen Umbau zu bekommen, weil im Endeffekt, ihr habt es sauber eingepasst, habt es abgedichtet, dann hast du die super Sitzhöhe und das sind so Sachen, wo ich sage, das jetzt würde ich zum Beispiel sagen, bei euch ist es nicht gebastelt. Endkunden basteln eher, ihr macht es fachmännisch.
Wollen wir mal über Geld sprechen? Was kostet denn so ein
Liebend gern.
Toilettengang? Mir hat einer vorgerechnet, fand ich total witzig, einer meiner Follower hat mir vorgerechnet, dass ein Toilettengang 5,50 € kostet, weil nach 500 Toilettengängen ist das Klo ja schon kaputt, oder?
Also tatsächlich, bei 500 Toiletten, was er wahrscheinlich meint damit, also das Gute ist, da kann ich auch was dazu sagen, wir haben jetzt Stand heute knapp 12.000 Systeme im Markt. Und die neuesten haben natürlich noch wenig Zyklen drauf, aber auch wir haben Kunden, von denen wir nicht gedacht hätten, dass es jemals unsere Kunden werden. Wir haben zum Beispiel Mitte 2022 eine Toilette verkauft, die hat jetzt inzwischen schon über 5.000 Zyklen drauf. Die sind immer Nordafrika und Osteuropa unterwegs. Also wenn ich das am Anfang gewusst hätte, mir wäre der Schweiß runtergelaufen, weil ich gesagt habe, so haben wir sie nie getestet. So, aber die Kunden zeigen uns oft die Grenzen des Systems aus, sage ich mal so.
Da ist
Es
richtig
gibt da drin
viel,
ein Verschleißteil.
da ist richtig viel
Ja.
Scheiße gelaufen im Positiven.
Exakt, wenn man es so sagen kann, ja. Nee, du, es gibt tatsächlich nur ein Verschleißteil, das ist ein Teflonband. So, wir haben das bewusst so gemacht, das ist wie Teflon in der Pfanne zu Hause. Nach ein paar Jahren, wenn du deine Lieblingspfanne immer benutzt, wirst du merken, irgendwann haftet was an. So. Und dann musst du das auswechseln. Dieses Teflonband kostet 35 Euro. Das musst du alle 2000 Zyklen wechseln. Dieses Thema Lebensdauer.
Du hast
Ja.
wirklich gerade Lieblingspfanne und Toilette in einem Satz genannt, ne?
Absolut.
Ja.
Du, das eine führt zum anderen.
Stimmt, ja.
Nee, also uns ist ja auch wichtig, weil wie sagen wir bei einem Produkt, das relativ neu ist, dass die Lebensdauer lang ist. Also erstmal müssen wir sagen, alle Geräte in der Nullserie, bevor wir in die Serie gegangen sind, wir haben da einen langen Test gemacht, wo teilweise über 20.000 Zyklen auf so ein Gerät liefen. Also die Dinge haben wir schon wirklich ordentlich in Belastung genommen. Und das Nächste ist, und da sind wir auch sehr stolz drauf, wir haben das Rad da drin ja nicht neu erfunden. Wenn ihr da mal reinschaut, Alles das, was wir nutzen, ist Stand der Technik. Die Servomotoren, die wir nutzen, ja, die werden millionenfach verkauft. Wir haben da drin einen PC-Lüfter, der 10 Millionenfach verkauft wird. Die Kniehebel, das ist fein gestanzter Edelstahl. Der Kunststoff, das ist glasfaserverstärktes ABS. Der Schweißdraht, den stellen wir nicht selber her. Vakuumieranlagenhersteller gibt es seit Jahrzehnten. Genauso das Teflonband. Das sind alles Dinge. Wir kaufen die Sachen, von denen wir wissen, die funktionieren. Die sind Stand der Technik. Eben, weil wir dann sagen können, unser System geht genauso wahrscheinlich kaputt wie all das da draußen, was es schon seit Jahrzehnten gibt. Aber das bedeutet auch, unser System geht nicht schneller kaputt als irgendwas anderes. Und von der Lebensdauer, wir hatten noch keine Toilette, die da draußen den Geist aufgegeben hat. Es gibt immer mal wieder Montagethemen, aber ich glaube, das ist auch eine Sache, wenn sich jemand da draußen informiert. Wir haben, was das anbelangt, wirklich einen sehr gut funktionierenden Service, weil wir uns dessen bewusst sind. Es ist tatsächlich ein sehr kritisches Produkt, es muss funktionieren. Aber generell, also sagen wir es mal so, ich gehe davon aus, es gibt keinen, der es schafft, mit einem Fahrzeug die Toilette in die Knie zu zwingen. Also das heißt, die Toilette wird, ich brauche bestimmt keine zwei Toiletten für ein Fahrzeug, egal wie lange ich das nutze. Und da kann ich sehr dahinter stehen. Und diese tatsächlichen Kosten, das Ding ist immer, ich kann dir sagen, was die Kosten pro Beutel sind. Die Kosten pro Toilettengang, die definierst du, je nachdem, wie viel du sammelst. Da gibt es das schwäbische Modell, die sind tatsächlich sehr günstig unterwegs. Da wird die ganze Familie am Morgen, bevor verschweißt wird, einmal auf die Toilette geschickt. Natürlich nur klein, versteht sich. Es gibt aber auch die Luxuscamper, die dann sagen, mir ist die Hygiene was wert und ich verschweiß nach jedem einzelnen Mal. Aber so im Mittel sage ich, der Beutel kostet 30 bis 35 Cent, je nach Größe, was ich auswähle.
Dann kann ich es ja jetzt rauslassen. Also bei uns ist das tatsächlich ein unterschiedliches Nutzungsverhalten, ob ich alleine unterwegs bin oder ob die Frau dabei
Absolut.
ist. Das
Genau.
ist einfach so. Und wenn die Frau dabei ist, dann ist tatsächlich auch der Pipi-Einsatz nicht dabei.
Genau.
In welcher
Und da sind wir ja
Range?
wieder an dem Punkt, die Toilette soll sich nach dir richten, du nicht nach der. Entschuldigung für den
Kein
Witz.
Stress. In welcher Range sind denn die Einbaukosten, sowohl für die normale und die, zum Beispiel jetzt die Banktoilette, wo du ein bisschen was umbauen kannst? Also ich kann gerne auch gleich mal sagen, was wir jetzt so berechnen würden für den Umbau, den wir bei
Ja.
Marc gemacht haben. Aber gerne einfach mal so ein paar Infos, weil
Genau.
ich glaube, das würde jetzt den Zuhörer wahrscheinlich auch interessieren, wenn es
Ja,
jetzt dann
sicherlich.
konkret werden würde.
Also unsere Erfahrungswerte sind die, dass wenn ich einen Standardumbau habe, dann ist es zwischen 3 und 6 Stunden oder ich sag mal zwischen 3 und 5 Stunden realisierbar. Und 3 Stunden, also diese 5 Stunden, die richten sich hauptsächlich danach, wenn jetzt jemand zum Beispiel das erste Mal das Ganze umbaut und die Elektroinstallation. Es gibt Fahrzeuge, also die Toilette selber, die habt ihr in einer Stunde ausgetauscht, wenn es jetzt eine C220 oder eine C260 ist. Und es gibt Fahrzeuge, da ist die Batterie direkt in der Dinette, direkt neben der Toilette. Da habe ich quasi 1,5, 2 Meter Kabelweg, das geht ratzfatz. Dann gibt es aber auch Toiletten oder Fahrzeuge, wo meine Aufbaubatterie unterm Beifahrersitz ist. Und dann muss ich quasi tatsächlich erstmal daran, muss einmal auf die andere Seite vom Fahrzeug, muss es nach hinten führen. Also tatsächlich die Elektroinstallation ist das, wo ich behaupte, wo die Varianz definiert. Und deshalb im Endeffekt ist es, sagen wir mal, immer so kostenabhängig. Wir sehen da draußen alles von, also Toilette inklusive Einbau von, sagen wir mal, 1900, wenn jemand wirklich die Dinger im Standard reinklopft und ganz genau weiß, was er macht, bis 2,5. Das ist so das, was im Standard aufgerufen wird. Banktoilette ist einfach immer eine Spezialsituation und ich bin sehr gespannt, was du dazu berichten hast, weil wie gesagt, wir kennen die Banktoilettenumbauten aktuell nur wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel aufwendiger als das, was ihr gemacht habt, ob schon eure Qualität mindestens genauso gut ist.
Ja, bei uns in der Banktoilette, wir haben es mal berechnet, wir haben, glaube ich, so um die 10 Stunden gebraucht. Also ein Monteur wird so um die 10 Stunden brauchen, und da haben wir jetzt mal beanschlagt. Das ist aber auch abhängig von der Fahrzeugsituation, ne? Das kann variieren, aber ich würde mal sagen, zwischen oder roundabout 3.500 plus minus. Also bei Marc war es jetzt ein bisschen weniger, kann aber auch mehr sein, bewegen wir uns. Und habe ich jetzt schon mal so gehört, dass das ein ziemlich fairer Preis sein soll.
Ja,
Ja.
inklusive Toilette wahrscheinlich,
Ja,
gell?
genau.
Sehr gut. Wenn das jetzt noch oben drauf gekommen wäre, das wäre gut. Nee, tatsächlich. Also es ist in dem Ration, da bin ich bei dir und du wirst sehen, das war jetzt der erste Einbau, den er gemacht hat. Wir haben sehr viel Nachfrage nach MLTs, nach auch den Grand Canyon Modellen. Mit jedem Umbau wird man schneller. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, was auch spannend ist. Und das ist, wir denken natürlich für die Zukunft da auch ein bisschen nach. Da verrate ich jetzt nicht zu viel, aber wir planen natürlich auch, sagen wir mal, Themen, die zum Beispiel zumindest den elektrischen Teil des Einbaus noch etwas einfacher machen, sodass da ein bisschen Zeit gespart werden kann. Aber vielleicht können wir da im zweiten Halbjahr dann nochmal im Detail was dazu sagen. So zumindest mal der Plan. Aber da werdet ihr vom Fachhandel definitiv zuallererst Bescheid bekommen, weil in letzter Instanz betrifft es ja euch.
Ja, super.
Wäre jetzt tatsächlich auch noch so meine Abschlussfrage gewesen, was kommt denn noch so als nächstes? Also
Oh.
da gibt es Gerüchte, zum Glück keine
Ja.
Gerüche, sondern nur Gerüchte.
Ja. Wenn du wüsstest, wenn ich meine Schublade aufmache, wo ich die ganzen Ideen und wo wir die ganzen Projekte drin haben, das ist so wie der Sack beim Weihnachtsmann, der sieht relativ klein aus, aber der ist endlos, da passt so viel rein. Also wir haben extrem viel vor. Ganz viele Kleinigkeiten, also angefangen von zum Beispiel einem Software-Update, das jetzt die jetzige Toilette noch besser macht, also besser in der Handhabung, die Funktion selber ist gut. Und wichtig ist da, jede Toilette kann auch abgedatet werden. Man muss nicht warten bis zu einem gewissen Softwarestand, sondern jeder, der sich irgendwann dafür entschieden hat, soll immer von der neuesten Variante profitieren, bis hin zu kleinen Adaptierungen, sodass man sich die Toilette selbst für die jeweilige Einbausituation individuell besser nutzbar machen kann, weil sie ist halt ein bisschen größer und ein bisschen breiter. Und dann, wie gesagt, Themen, wo wir die Installation etwas einfacher oder schneller machen wollen und dann für die Zukunft gesehen, und das ist wahrscheinlich das, was du eigentlich oder die Antwort, die du mir abbringen möchtest, da gibt es ein sehr spannendes Projekt, aber da kann oder möchte ich jetzt an der Stelle tatsächlich noch nicht zu viel dazu sagen, weil sonst muss ich morgen wieder sehr viel Kopfschütteln von meinen Entwicklungskollegen mir einfangen. Und nee, also tatsächlich, wir haben sehr viele interessante Projekte und wir haben nicht vor, bei der C1 stehen zu bleiben, sagen wir es mal so. Weil diese Innovationskraft, die wir da auch mitgebracht haben, die wird dadurch jetzt mehr beflügelt, dass wir tatsächlich auch sehen, das Produkt wird angenommen. Und ich muss auch sagen, das Produkt ist aktuell nur so gut, weil wir wirklich super viele Kunden zu Beginn hatten, die auch willens waren, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Ich erzähle immer dieses kleine Beispiel bei der Toilette jetzt, wenn ich auf den Knopf drücke, sehe ich die Beutelgröße. Wir hatten zu Beginn, also die wird mir angezeigt, gab es nur zwei Größen. Dann hatten wir Probanden draußen und die haben gesagt, wir brauchen noch eine kleinere Größe. Haben wir gemacht, dann kann man mehr Beutel rausholen. Und da war ich auf einer Messe und wir haben zwei Knöpfe. Wie kriegt man mehrere Beutelgrößen? Wir machen eine Doppelbelegung. Dann war ich auf einer Messe und hatte einen kleinen Buben neben mir und habe gesagt, pass auf, das ist kinderleicht, mach mal einen extra kleinen Beutel, drück zweimal drauf. Was macht der? Der drückt sehr schnell. Und so schnell ist unser System nicht. Und da bin ich daneben gestanden und dachte mir, da kommt jetzt ein kleiner und ein extra kleiner Beutel raus. Aber woher soll er es wissen? Und das war so das Ding, wo wir gesagt haben, wir brauchen eine visuelle Rückmeldung. Und das sind Sachen, wo wir mit unserer Entwicklerbrille tatsächlich draufschauen und denken, ah ja, aber ist doch klar, dass man so draufdrückt. Es ist nicht klar. Das nehmen wir an, wir machen das bestehende Ding besser, aber es wird nicht bei einer C1 bleiben. Es gibt Grund, warum die C1 eine 1 hat. Sagen wir es mal so.
Ich habe tatsächlich noch eine Abschlussfrage, weil du hast es vorhin mal kurz angerissen. Du bist ja in der Branche relativ gut vernetzt. Also als ich dich damals kennengelernt habe, ich hoffe, dass man das mal kurz besprechen kann. Da ist mir dein Nachname auch bekannt vorgekommen, sagen wir es mal
Ich
so.
hoffe nicht negativ.
nee, tatsächlich nicht negativ. Es ist sogar so, dass ich der Meinung bin, dass unsere Väter sich eigentlich immer ganz gut verstanden haben. Die waren da
Absolut,
immer auf
ja.
einer Wellenlänge, ja. Deswegen fand ich das ganz lustig. Aber wenn es für dich okay ist, dann könnten wir das vielleicht nochmal ganz kurz anreißen, weil ich das natürlich auch sehr interessant fand, wie du überhaupt zu dem Thema Klesana gekommen bist. Und du hast ja angerissen, Campingfamilie geht mir auch so,
Genau,
hat seine schönen, aber auch seine
richtig.
Schattenseiten, aber
Du,
das wäre natürlich vielleicht
ich
nochmal
kann dir da
interessant.
aus Urlauben berichten. Ich meine, zu der Zeit, also mein Vater oder meine Eltern, die haben sich tatsächlich bei Hümer kennengelernt. Also wir kommen aus der Region Bad Waldsee. Und das heißt, auch da, meine Eltern haben sich kennengelernt bei der Firma Hümer, haben beide da gelernt, Ausbildung gemacht. Und das heißt, ich und meine Brüder sind quasi in eine Camperfamilie reingeboren worden. Und zu der Zeit war es noch so, da durften oder mussten die Mitarbeiter die neuen Fahrzeuge testen. Und ich kann mich noch am Urlaub erinnern, wo mein Vater immer gesagt hat, tut mir den Gefallen, wenn euch jemand fragt auf dem Campingplatz, sagt nicht, dass ich bei Hümer arbeite. Weil jeder Camper hat natürlich,
ja, das kenne ich. Ja,
jeder
ich
Camper kenn hat das, natürlich ja. gesehen, dass das spezielle Sondermodelle sind. Und du weißt ja selber, ja, ja. wenn du was wissen willst, fragst du Kinder, die liegen nicht gut. Und so war es dann immer. Das war so das für mich damals, so das hat mich stigmatisiert, weil ich wusste, also das war für mich immer so das Ding, ja, wenn man im Camping arbeitet, dann kann man nicht in Ruhe Urlaub machen. Das ist das, was bei mir rüberkam.
Okay.
Und deshalb war ich so ein bisschen das schwarze Schaf und bin tatsächlich nie von Beginn an in das Thema Camping eingestiegen, obwohl auch mein Bruder dann in diesem Umfeld gelandet ist und da gelernt hat und auch immer noch da ist. Und ich bin tatsächlich in eine andere Richtung abgedriftet. Ich bin eben in das Thema Ingenieurwesen und habe dann, sagen wir mal, Verfahrenstechnik, Chemieingenieurwesen, sowas in die Richtung gemacht und bin dann eher, sagen wir mal, Kunststoffaufbereitung, Biopolymere, viel so Thema Batteriemassen, also tatsächlich spezielle Produkte, alles was Chemisches. Bin dann in der nächstgelagerten Branche gelandet, den Spritzguss, und habe da auch viel Rezyklataufbereitung, lauter solche Themen gemacht und hatte dann so ein bisschen das Thema Polymerwissenschaft im Hintergrund, Spritzguss, und dann kam das eine zum anderen, obwohl, wenn man mich gefragt hätte, ob ich jemals in Caravaning arbeiten will, hätte ich gesagt, nee. Und wenn man mich gefragt hätte, ob ich bei einer Toilettenfirma arbeiten will, hätte ich gesagt, nee, nee. Und dann kam aber das Thema tatsächlich zusammen. Das ist, wie gesagt, wir waren an einem Stand, wo wir ein Produkt hatten, das per se schon sehr gut funktioniert hat, das dann aber in letzter Instanz noch ein bisschen weiterentwickelt wurde. Und im Endeffekt ist es ein Produkt, das mit einer Folie funktioniert, die erklärt werden muss. Man muss verstehen, warum wir diese Folien nutzen. Das war das Erste, wo mein Hintergrund ein bisschen da war. Das Zweite ist das Thema Spritzgussprozess. Da kannte ich mich auch aus. Also das heißt Fertigungsverfahren, das war von dem her nicht verkehrt. Das Dritte ist, dass ich natürlich immer schon eine Affinität für technisch erklärungsbedürftige Produkte hatte. Und da zählt die Clesana absolut rein. Weil das wirklich, wenn man sich mal diese Verschweißeinheit anschaut, es ist eine Symphonie für Maschinenbau. Man guckt sich an, wie das funktioniert. Absoluter Traum, wirklich. Und dann kam noch mit dazu, dass ich tatsächlich...
Dass mal so einer über ein Klo redet.
Und dann kam eben noch mit dazu, dass ich tatsächlich, sagen wir mal, familienbedingt den einen oder anderen im Caravaning kannte und für mich dann auch, sagen wir mal, durch die Erfahrungen, die ich im Caravaning gemacht habe, selber dachte, das ist ein Produkt, da sehe ich einen riesen Mehrwert. Ich sehe den Vorteil, auch weil ich einfach wusste, wenn ich im Caravaning groß geworden bin, was die Probleme von den bestehenden Systemen sind. Und das war auch mit der Grund, warum ich gesagt habe, ich glaube da dran. Und bei uns geht es jedem in der Firma so, dass jeder quasi einen persönlichen Bezug zu diesem Produkt hat und zu der Nutzung. Und so kam das eine zum anderen. Und das Schöne ist, dass ich jetzt tatsächlich in einer Firma arbeite oder ein Produkt vertrete, das ich nicht nur selber nutze, sondern von dem ich auch tatsächlich weiß, was der Mehrwert ist. Und genau, es ist was anderes, muss ich auch ganz klar sagen, aber ich bereue es keinen Tag, das gemacht zu haben und jetzt dann auch doch Teil des Caravanings zu sein.
Ich finde es eine schöne Geschichte und vor allem merkt man auch, dass du was auf dem Kasten hast mit der Vorerfahrung, die du halt gesammelt hast und den Qualifikationen, die du gesammelt hast. Und das ist natürlich auch immer gut, finde ich, aus Kundensicht, das zu wissen und einfach zu wissen, dass da jemand sitzt, der sich da Gedanken macht. Auch wenn, natürlich hat man immer Ingenieure, mit denen man zusammenarbeitet bei so einem technischen Produkt. Aber trotzdem ist es Shit in, Shit out. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Tatsächlich.
Ja, tatsächlich. Also, wie gesagt, der die Scheiße reingibt, der kriegt sie dann auch wieder zurück. Und da ist es natürlich auch gut, dass man die richtigen Impulse setzt.
So ist es.
Dass mal kein schönes Schlusswort ist. Ich habe aber auch, das muss jetzt ja auch nochmal loswerden, also dass jemand über eine Toilette irgendwann als eine Sinfonie des Verschweißens, ne, das ist doch,
mit diesem romantischen Gedanken schicken wir unsere Zuhörer nach Hause, hätte ich mal gesagt. Ja,
ich will auch noch ein paar Schlussworte loswerden. Der Daniel oder auch Clesana, die bezahlen uns nicht für den Podcast, leider. Wir sind total unabhängig, auch wenn wir natürlich auf anderer Ebene zusammenarbeiten, dachten wir uns, dass das ein cooles Thema ist. Jeder von euch da draußen, der soll selber entscheiden, welche Toilette für ihn am besten ist. Wir werden mit Sicherheit auch die ein oder andere, auch zumindest ich bei meinem Kanal, auch mal vorstellen. Und trotzdem fand ich den Einblick heute sehr, sehr cool und schön, das alles mal, den technischen Background zu sehen. Und dass du natürlich von eurem Konzept überzeugt bist, das ist natürlich auch klar. wir persönlich tatsächlich auch, sonst hätte der Markt sie nicht eingebaut und sonst hätten wir uns nicht bereit erklärt, eine Partnerschaft mit Klesana einzugehen. Aber dennoch soll das hier nicht irgendwie ein Podcast sein, in dem wir sagen, was am besten ist für euch. Das haben wir jetzt auch schon, glaube ich, mehrmals klar gemacht. Jeder für sich hat natürlich...
so ist es. Es gibt das richtige Produkt sein eigenes, für jeden Nutzer.
Genau. Und ich denke mal, viele Systeme da draußen haben ihre Daseinsberechtigung. Und deswegen freuen wir uns natürlich, wenn ihr das auch so seht.
Ja. Perfekt. Also kann ich tatsächlich nur einstimmen. Und was ich so super interessant finde, ist, dass das Thema, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit einem neuen Produkt euch zu beschäftigen, um das dann auch adäquat beraten zu können. Weil das ist ja in letzter Instanz, ihr seid der fachliche Ansprechpartner für den Endkunden und ihr könnt eure Erfahrungen wiedergeben und das ist das Wichtigste. Mehr können wir gar nicht erwarten. Wie gesagt, die Entscheidung wird an anderer Stelle getroffen, aber wichtig ist mir, dass tatsächlich das Verständnis da ist, um dem Endkunden gegenüber einfach eine bestmögliche Beratung abgeben zu können. Und das finde ich super. Also von dem her auch Hut ab vor dem Ansatz. Und das Nächste ist, wir würden euch jetzt zahlen, aber Schweizer Franken nehmt ihr ja nicht.
Ja, natürlich. Ich schreibe alles.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Bitcoin, PayPal, wir.
Sehr schön, sehr schön,
Mann. Perfekt. Wunderbar.
Ihr Lieben, Dankeschön, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, gell?
Super.
Sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Macht es gut.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.